Herzlich willkommen zur 13. Folge von Geschichtsgulasch. So, letzte Folge ging um die Schlacht um Monte Cassino. Jetzt geht es um die Schlacht bei Trafalgar, vorbereitet von Martin. Genau, unser System sollte mittlerweile klar sein. Einer bereitet eine Folge vor über eine Schlacht, wild gemischt aus der Geschichte, daher auch der Name Geschichtsgulasch, und erzählt sie dem anderen. Genau, jetzt kann es losgehen.
Super. So, Heinrich, lehn dich zurück. Das wird jetzt eine etwas längere Folge wieder. Viele Zahlen, viele Daten, viele Zusammenhänge, viele Fragen und ein sehr großer historischer Kontext. Also sei gespannt. Und das ist jetzt ja, wie du gerade gesagt hast, die Schlacht von Trafalgar. Und das ist jetzt quasi oder Part 2 von der Nelson-Reihe. Denn Folge 11 war ja von Abukir, da war ja auch Nelson und das spielt jetzt einfach danach. Abukir war ja 1789 und Trafalgar spielt sich jetzt am 21. Oktober 1805 statt. Und ich frage sich in meinen Folgen immer, 1805, was war in Europa los?
Da Napoleon war da gerade los.
Ja.
Koalitionskriege.
Richtig, genau
Das habe
das.
ich noch fürs Geschichtsabitur gelernt. Ich glaube, es war der dritte
Oh,
Koalitionskrieg.
Heinrich, wunderbar, genau.
Oh, ich bin überrascht von mir
Ja,
selbst. Ja,
das
genau, das
ist.
würde ich jetzt sagen.
Ich habe es mir wörtlich aufgeschrieben, richtig, der dritte Koalitionskrieg.
Ah,
Ich habe
sehr
sogar
schön.
richtig aufgeschrieben,
Ah,
weil ich jetzt erwartet habe, dass du es weißt.
sehr schön.
Aber nochmal, um alle mit an Bord zu holen: Der erste Koalitionskrieg, so nennt man die Kriege, weil die Konstellation, die gegen Napoleon bzw. Frankreich gekämpft haben, wechselten immer. Mal war es Spanien und England und Preußen und Österreich gegen England, gegen Frankreich und mal war Russland mit im Boot und dann wieder doch eine andere Konstellation. Also das wechselte immer und dadurch unterteilt man das Ganze in die Koalitionskriege. Und da gab es den ersten von 1792 bis 1797, den zweiten von 1799 und bis 1802, den dritten, der nur im Jahr 1805 war, den vierten von 1806 bis 1807 und dann der fünfte quasi, die Befreiungskriege von 1813 bis 1815.
Genau, für Geschlacht bei Leipzig da.
Genau, Völkerschlacht bei
Das hatten wir in der
Leipzig.
letzten Folge ja auch erwähnt.
Genau, und Ende mit Waterloo. Das Lied
Kenne ich
von
nicht.
ABBA. Genau, und damit endete die Koalitionskriege und natürlich auch Napoleons Herrschaft. Aber das war jetzt ein Blick in die Zukunft quasi. Aber wir sind ja im Jahr 1805, also im dritten Koalitionskrieg. Und im dritten Koalitionskrieg kämpften Österreich, Großbritannien, Russland und Schweden gegen Napoleon, der ja seit dem 2. Dezember 1804 frisch gebackener Kaiser war. Der sich
Frisch gebacken.
da selbst die Kaiserkrone aufgesetzt hat und nicht irgendwie vom Papst oder so, sondern er sich die selber gegeben hat. Und wir hatten es auch schon mehrfach angesprochen, Großbritannien und Frankreich waren seit Jahrhunderten starke Konkurrenten. Und ich habe in der letzten Folge ja schon gesagt, wenn du dich erinnerst, also in der vorletzten Folge 11, Abukir, dass Napoleon schon 1798 den Plan hatte, England zu erobern. Er hatte da schon überlegt, okay, ich könnte eine Invasionsflotte und so und eine Invasionsstreitmacht bereitstellen, um überzusetzen und England zu erobern. Hat er dann nicht gemacht und hat sich stattdessen für was entschieden?
Afrika.
Na, Ägypten, genau. Richtig, da wo dann die Schlacht von Abukir war.
Genau.
Aber das war halt erst seine zweite Option. Eigentlich wollte er England erobern. Aber dieser Plan kehrte jetzt zurück. Und zwar so richtig zurück. Denn England war der längste und auch mit der stärkste Feind der Franzosen. Und mit dem gewaltigen Handelsnetzwerk finanzierten die Briten nicht nur sich selbst, sondern auch den Krieg gegen die Franzosen und unterstützten auch ihre Verbündeten in den Koalitionskriegen. Deswegen war es nur logisch, den auszuschalten.
Okay.
Und bereits 1798 sammelten sich die ersten Truppen für eine Invasion. Aber wie ich gesagt habe, wurde das jedoch abgebrochen und dann eher für Ägypten verwendet. Und jetzt kommt es dazu, dass von 1803 bis 1805 eine neue Armee ausgehoben wurde. 160.000 bis 200.000 Soldaten, ich habe die Spanne rausfinden können, waren dort und sie wurde die Armee der Ozeanküste genannt.
War es jetzt nur Wasser, also nur Marine, oder?
Nee, 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 das war eine ganz normale Landarmee, aber die war halt an der Atlantikküste stationiert, um dann halt, werde ich gleich noch erzählen, über den Ärmelkanal überzusetzen und Großbritannien zu erobern.
Okay.
So der große Plan. Und Boulogne So ist die auch heute noch existierende Stadt. Wird zum Haupt.
Region.
Bitte?
Region meinst du, oder?
Ist eine,
Bolognese?
also Bologna an sich ist jetzt eine Stadt. Ich weiß nicht, ob es heute noch eine Region ist.
Okay, ich glaube, es ist eine Region.
Jedenfalls, damals auf jeden Fall eine Stadt, war der Hauptstützpunkt, von dem diese ganze Operation abhing und ja, geplant wurde. Zuvor lebten dort rund 5000 Menschen, also 5000 arme Seelen, und auf einmal waren es 50.000. Das ging sehr schnell. Es wurde ein neues Hafenbecken ausgehebt und ausgehoben, ausgehebt. Und Napoleon wählte Boulogne natürlich wegen der Nähe zum Ärmelkanal. Ne, logisch, wenn wir uns jetzt mal geografisch befinden, einfach über den Ärmelkanal einfach rübersetzen. Man kann sogar Großbritannien von der einen Seite sehen.
Okay, ja,
Und
das stimmt.
einfach.
Manchmal, an einigen Stellen ist die Distanz ja sehr, sehr
Ge
gering, ja.
genau, und eigentlich versucht man da nur rüberzukommen und dann ist gut. Und er hatte den Ort auch wegen der Symbolkraft gewählt. Denn schon Caesar ist von Bologna aus, von der damaligen Stadt, die natürlich noch nicht Bologna hieß, übergesetzt nach Großbritannien.
Okay.
Einmal nur, dass man es erwähnt hat, dass es ein symbolkräftiger Ort war. Und dort wurden nun Transportschiffe gebaut, Forts errichtet, Winterquartiere, die Armee wurde zusammengezogen und 2 Jahre dauerte diese Aktion. Und wie ich gesagt habe,
Haben
es
die
wurde.
Briten das mitbekommen?
Ja, die konnten es ja teilweise von der anderen Seite
Okay,
sehen.
okay.
Und die haben sich gedacht, ach du Jemine, was braut sich denn da zusammen? Und wie ich gesagt habe, es wurden neue Hafen ausgehoben, Freiwillige meldeten sich, es wurden ganze Wälder abgeholzt, Tag und Nachts wurde gearbeitet, es wurde zu einem nationalen Projekt. Die Soldaten haben auf ihren Sold teilweise verzichtet, um das mitzufinanzieren. Es war
Du
ein.
klingst so euphorisch, du warst selbst dabei, ne?
Ja, aber das war ein richtiges großes. Napoleon
Schön.
hat vor Ort persönlich Orden verteilt an die Leute, weil das ein richtiges. Ja, jetzt schalten wir den Feind England nach über 1000 Jahren endlich aus und befreien uns von dem. Und das war ein richtig großes nationales Projekt, was viel Begeisterung ja, hervorrief. Es wurde natürlich wirtschaftlich, Kriegsmaterial wurde besorgt, Segel wurden genäht, Nahrung musste rangeschafft werden. Und alles kam halt nach Boulogne. Also es war ein richtig großes Projekt. Und die Euphorie kam auf. Und in Boulogne wurde schon eine Siegessäule für den erwarteten Sieg errichtet.
Oh,
Also
wow.
man hat, bevor das überhaupt alles passiert, eine Säule
Mutig,
hingestellt und
mutig.
ja, und hat halt gesagt, ja gut, wenn das jetzt passiert und wir gewinnen, dann haben wir hier schon was, wo wir uns freuen können. Und insgesamt wurden sage und schreibe 2000 Schiffe für die Invasion bereitgestellt. Die waren natürlich kaum bewaffnet, da ging es einfach nur um,
Truppentransport.
genau, Truppentransport quasi. Und um diese gewaltige Streitmacht zu finanzieren, verkauften die Franzosen ihre Gebiete in Nordamerika an die Vereinigten Staaten. Und
Aha.
insgesamt, also das ist der heutige Wert 11 Millionen und 250.000 Dollar, aber halt ist das ein großer Wert eigentlich, und der heutige Wert liegt dadurch höher.
Ja
Und
klar.
jedenfalls stammte dieses Geld von einem britischen Darlehen, die Engländer finanzierten, also quasi ihre Invasion ein Stück weit selber.
Ah.
Also nur mal so nebenbei, wie das über verschiedene Ecken so lief. Und wie du vorhin schon gesagt hast, in England blieb das natürlich nicht unbemerkt. Man konnte die Arbeiten ja sogar teilweise beobachten. Und demnach wurden Gegenmaßnahmen betroffen und man richtete Milizen ein. Es meldeten sich unglaublich viele Freiwillige. Man ba baute neue Festungen und hub Kanäle aus im Land, falls die landen, dass man den Vormarsch irgendwie schwieriger macht. Und wie gesagt, es melden sich unzählige Freiwillige und man hatte halt total Angst. Ganz
Ja.
klar, da hat man gedacht, oh, jetzt geht's bald los. Doch, Heinrich, was stand der Invasion jetzt eigentlich nur noch im Wege?
Anfangen muss man.
Genau, weil man
Krieger an
müsste.
allen Fronten.
Man, nee, man müsste ja über den Ärmelkanal.
Ja, das
Aber.
ging doch mit den 2000 Schiffen.
Ja, genau, aber da ist die Royal Navy. Die
Ja.
hat den Ärmelkanal fest in der Hand und ist mit ihren großen Linienschiffen dort unterwegs. Und wenn da, die würde ganz kurzen Prozess machen mit.
Konnten die nicht die Bologna beschießen?
Es waren. Da habe ich jetzt nicht. Sie haben versucht, bestimmt die Arbeiten zu stören, aber haben sie jetzt nicht groß gemacht, dass das. Dass sie das so gemacht haben. Die hatten wahrscheinlich da auch Batterien, die zurück hätten feuern können. Oder sie haben Festungen gebaut an den Mündungen und konnten das so verteidigen, dass die Briten nicht auf die Idee gekommen sind, das zu machen. Jedenfalls, die Royal Navy hatte den Ärmelkanal fest im Griff. Und eine Transportflotte hatte, wie gesagt, keine Chance gegen richtige Linienschiffe. und würde hoffnungslos zerschossen werden.
Und jetzt kam die Mittelmeerflotte umhergeschippert.
Pass auf, das kommt dann. Oha. Napoleon selbst sagte Folgendes: Lasst uns 6 Stunden Meister des Kanals sein und wir sind Meister der Welt. Also es geht wirklich nur darum, eine kurze...
6 Stunden die Truppen rüber zu
transportieren. Genau, und dann wäre alles gut. Dann können die den Kanal wieder haben, weil Napoleon mit seinen überragenden Führungskünsten, die er nun mal hat, würde die Landarmee, oder hätte die Landarmee wahrscheinlich, muss ja auch nicht sein, der Briten besiegen können. Aber das ist natürlich pure Spekulation. Weil ich kann jetzt schon mal sagen, er wird nicht übersetzen. Also es wird niemals zu einer...
Spoiler.
Es wird niemals zu einer Invasion Englands kommen. Die Gründe, darum geht es ja. Und faktisch war jeder französische Hafen blockiert, was dazu geführt hat, dass die französischen Militärschiffe nicht hätten raus können und den Ärmelkanal angreifen können, weil die halt in ihren Häfen, in ihren eigenen Häfen, auch an der Atlantikküste,
festsaßen,
genau. Und der Plan war also jetzt, den werde ich jetzt ein bisschen genauer erläutern, denn Napoleon selbst hat einen großen Plan aufgestellt, wie er versucht, die Briten wegzulocken von dem Ärmelkanal, dass der frei wird und das Übersetzen stattfinden kann. Und genau, er hat sich dann an die Pläne gemacht, das alles auszuarbeiten. Und der Plan lautete folgendermaßen: Alle französischen und spanischen Schiffe, denn man war mit Spanien verbündet, also Frankreich und Spanien waren verbündet, dadurch gehörte auch die Navy quasi den deutlich stärkeren im Bündnis vorhandenen Franzosen.
Ja.
Und alle französischen und spanischen Schiffe sollten versuchen, aus der Blockade auszubrechen. Nachdem sie das getan hätten, sollten sie in die Karibik fahren. Also einmal über den ganzen Atlantik rüber und zur Karibik fahren und dort britische Besitztümer angreifen, ne? Kolonien und ähnliches.
Okay.
Und die Hoffnung war, dass ein großer Teil der Royal Navy diesen Schiffen über den Atlantik folgen würde. Also die Verfolgung
logischerweise aufnehmen. Also die eigenen Schätze zu sichern.
Genau. Und dort angekommen sollte man aber so schnell es geht wieder umkehren. Das heißt, weil die Nachrichten auf See ja immer verzögert sind, die Briten verfolgen die Engländer über den Atlantik und kommen dort an, doch die Franzosen sind wieder bereits abgesegelt. Und Aha. Diese Information würde zu einer zeitlichen Verzögerung kommen. Also sie hätten einen Monat oder so Vorsprung.
Einen ganzen Monat?
Ja, beim Segeln oder auch einige Wochen würde absolut reichen. Kommen wir gleich noch zu. Und dann wieder an der Atlantikküste angekommen, also wieder zurück über den Atlantik, hatte man darauf gehofft, dass man dann sich entweder noch mit weiteren Schiffen verbünden kann und dann zusammen die Herrschaft über den Ärmelkanal, der dann geschwächt ist, weil einige Schiffe abgezogen sind, zu erringen. Mhm. So die Theorie. Und es gab mehrere Ausbruchsversuche von verschiedensten Flotten, die nicht geklappt haben.
Aus den französischen Häfen.
Aber okay. Am 30. März 1805, also wir befinden uns noch im März und im, wann habe ich es gesagt, 21. Oktober ist die Schlacht, also
okay.
Dauert noch. Und am 30. März 1805 konnten die Franzosen dann tatsächlich den Hafen von Toulon, hatten wir auch bei Aboukir, Toulon unbemerkt verlassen. Genau, ein Hafen in Südfrankreich, für alle, die es nicht wissen. Und die Briten waren nämlich durch Winde und Stürme nicht in der Lage, eine dauerhafte Blockade aufrechtzuerhalten. Und so konnten die Franzosen unbemerkt entwischen. Also man hat es natürlich dann schnell bemerkt, weil halt keine Schiffe mehr im Hafen waren. Und wer war der französische Admiral?
Nelson kommt wieder ins Spiel.
Nee, der französische. Nelson war der britische.
Achso, ja, stimmt. Peinlich.
Aus Folge 11 Aboukir.
Frage an die Zuschauer. Ach, sie antworten
nicht. es ist Pierre-Charles de Villeneuve.
Also, den meinte ich.
Den ich jetzt immer nur noch Villeneuve nenne, logischerweise. Der die Nachhut bei Aboukir kommandiert hat und sich vom Schlachtfeld verzogen hat, ohne einzugreifen. Vielleicht erinnern sich die Zuschauer.
Vielleicht.
Und die französischen Schiffe aus dem Mittelmeer trafen vor Cadiz, das ist in Südfrankreich, eine Hafenstadt, ein sehr bedeutender Hafen, der ja quasi mit Gibraltar ein Tor zum Mittelmeer ist, auf ihre Verbündeten, also auf spanische Schiffe. Also französische Schiffe trafen jetzt vor Cadiz, die aus Toulon ausgebrochen sind, auf spanische Schiffe. Und die vereinigten sich jetzt zu der alliierten Flotte. Also immer wenn ich jetzt alliierte Flotte sage, meine ich Spanier und Franzosen. Und ein Brite entschloss sich, die Verfolgung aufzunehmen mit seinem Geschwader. Und dieser war welcher?
Jetzt wieder bei Nelson.
Jetzt ist es Horatio Nelson. Und Nelson war mit seinen Schiffen im Süden von Sardinien stationiert und er bekam wieder, auch wieder bei Abukir, eine Falschinformation, die ihm zukam. Und so dachte er, dass die Franzosen wieder nach Ägypten wollen. Also richtete sein Augenmerk auf Ägypten, machte sich auf den Weg, doch erst nach 3 Wochen erfuhr er, dass Villeneuve in die ganz andere Richtung wollte, also ja über den Atlantik. Und er kochte natürlich vor Wut, ist sofort umgedreht, aber so kam es dazu, dass
Gut, wenn
Villeneuve.
du 3 Wochen umherschipperst und dann erfährst du komplett andere Richtung bist, natürlich.
Genau, und er wusste auch nicht, Nelson hatte nur 9 Linienschiffe, also 9 Schiffe, und Villeneuve hatte 19 Schiffe. Also eine sehr große Übermacht, was gerade in dem Zeitalter und mit so wenig Einheiten quasi ein unglaublicher Nachteil war. Jedoch wusste davon weder Villeneuve noch Nelson, dass die anderen über die Kräfte des Konkurrenten. Und als Villeneuve das Mittelmeer über die Straße von Gibraltar verließ, hatte er einen ganzen Monat Vorsprung. Also, was ich gerade sagte, Nelson biegt erstmal in die falsche Richtung ab, er fährt es dann, dreht um, aber da ist Villeneuve schon über alle Berge und hat einen ganzen Monat Vorsprung. Genau. Und er, Villeneuve, segelt mit seiner Flotte einmal über den ganzen Atlantik, wie es ja auch abgesprochen war, und kommt zu Fort de France. Also Fort de France.
Also eine Burg oder eine Festung.
Quasi, ja, genau. Und der sollte als Treffpunkt für alle spanischen und französischen Schiffe dienen. Dort bekam er nochmal einzelnen Zulauf. Und man hatte sogar extra 12.000 Soldaten auf Villeneuves Flotte geladen, um britische Besitztümer ja anzugreifen, die auch an
Ja.
Land sind.
Haben sie auch gemacht, ne?
Nee,
Nee.
weil Villeneuve einige Fehlentscheidungen getroffen hat und die 12.000 Soldaten nicht mal abgeladen hat.
Okay,
Kommen
okay,
wir
okay.
noch zu. Man hoffte, dass ein großer Teil der Royal Navy jetzt die Verfolgung aufnehmen würde, um so die Eroberung des Ärmelkanals zu vereinfachen, hatten wir ja. Und bisher war alles nach Plan verlaufen. Villeneuve hatte Toulon verlassen, mit den Spaniern im Schlepptau. Und Nelson ist mit Schiffen, jedoch aus dem Mittelmeer, hat die Verfolgung aufgenommen. Und das Problem war jetzt, dass Napoleon seinen Admirälen den ganzen Plan nie richtig enthüllt hat. Da streiten sich Historiker bis heute drüber. Napoleon war ein General an Land und es ist viele Berichte, auch was ich gelesen habe, war, dass er mit Admirälen, ja, über was er sehr respektlos gesprochen hat, dass er das nicht als richtiges Militär angesehen hat.
Okay.
Und er hat jetzt seinen Admirälen nie den ganzen Plan erzählt, sondern immer Stück für Stück quasi erzählt, was sie als nächstes machen sollen.
Okay.
Er hat nie gesagt, so, jetzt einmal über den Atlantik zurück, bla, bums, zack, das, was ich gerade erzählt hatte, sondern hat immer nur diese einzelnen Befehle gemacht. Und wie ich auch gerade gesagt habe, Villeneuve entlud nicht mal die 12.000 Soldaten, obwohl er die unangefochtene Seeherrschaft in der Karibik hatte, weil ja kaum britische Schiffe da waren, die gegen seine große Flotte eine Chance hätten. Und als Nelson dann in die Karibik erreichte, erfuhr Villeneuve am 11. Juni 1805 über dessen Ankunft und er erfuhr auch, dass er 2 zu 1 in der Überzahl ist. Doch trotzdem ergriff er Hals über Kopf die Flucht. Vielleicht hatte er noch ein Trauma von Abukir, was er gesehen hat, was Nelson, wofür er in der Lage ist. Dann hat er gesagt, nee, zurück nach Europa. Das macht er auch und segelt zurück nach Europa und ergreift die Flucht quasi über den Atlantik. Und die Briten erahnten nun den Plan der Franzosen und schickten den Franzosen eine Flotte unter Robert Calder entgegen. Also jetzt nicht Nelson, sondern die britische Admiralität in England. Erfuhr, dass die Franzosen auf dem Rückweg sind und haben dann eine Flotte entgegengeschickt, die quasi abfangen sollen.
Aber der Ärmelkanal war immer noch bemannt.
Der war immer noch gut bemannt, ja. Und so kam es am 22. Juli 1805 zu der Schlacht vor Kap Finisterre, also nicht Trafalgar. Und die Briten erbeuteten 2 Schiffe, aber bevor die Schlacht richtig hätte losgehen können, wurde sie aufgrund schlechter Wetterbedingungen abgebrochen. Und Villeneuve bekam nach der Schlacht weitere 10 Linienschiffe als Verstärkung, also eine ordentliche Anzahl. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt. Wie ich gesagt hatte, hatte Napoleon seinen Admirälen erst nach und nach die Befehle gegeben und verschiedenste Optionen genannt, die sie machen können. Also er hat nie gesagt, das, das und das musst du machen, sondern halt verschiedenste Sachen.
Warum das?
Das fragt man sich bis heute. Und für Villeneuve an sich kam jetzt in Frage, er hätte nach Boulogne segeln können, also in den Ärmelkanal, um ihn zu erobern. Ja. Er hätte Großbritannien komplett umsegeln können, über Schottland und dann quasi von Osten in den Ärmelkanal gehen können. Oder er hätte bei Komplikation zurück nach Cadiz segeln können, also Südspanien, den Hafen dort, um sich dort, also um dort auszuharren. Und angeblich erhielt Villeneuve falsche Informationen, die die Flotte im Ärmelkanal stärker machten, als sie zu dem Zeitpunkt eigentlich war. Und vielleicht hat man es jetzt ein bisschen gemerkt, keiner kennt den Charakter von Villeneuve, aber er ist jetzt nicht einer, der sich dem Kampf gerne stellt. Genau, und so kommt es dazu, dass Villeneuve sich dazu entscheidet, nach Cadiz zu laufen, wo er am 20. August dann einlief. Nachdem sie in Cadiz aber gelandet waren, wurde der Hafen sogleich blockiert und der Plan war letztendlich zunichte gemacht, weil die Initiative der Franzosen vernichtet war dadurch. Die saßen wieder im Hafen fest, die Royal Navy hat Schiffe davor gestellt.
Also gar nichts gebracht, die ganze Aktion.
Im Endeffekt hat es gar nichts gebracht. Dementsprechend war Napoleon auch übelst sauer. Der war richtig abgefuckt. Der tobte vor Wut und als er davon erfuhr, schob er die Invasion, musste er erstmal in die Zukunft verschieben. Und er zog später nachher mit der Armee nach Mitteleuropa. Und da hieß sie nicht mehr dann die Atlantikarmee, sondern die Grande Armee. Mit seiner, wo er mit Austerlitz und überall seine ganz, ganz großen, bis heute bekannten Siege erfochten hat, war mit genau dieser Armee, die eigentlich für die Invasion Großbritanniens gedacht war. Doch vorher lagerte trotzdem noch die große Flotte der Franzosen in Cadiz, denn zu dem Zeitpunkt stand überhaupt noch nicht fest, dass es niemals zu einer Invasion Englands kommen würde. Und er bekam am 28. September 1805 den Befehl zum Auslaufen und sich nach Neapel, diesmal wirklich Neapel, ne?
Das war jetzt ein kleiner Rückspuler auf letzte Folge, wenn ihr da ein bisschen verwirrt seid.
Genau, da hatten wir auch mit Neapel und Nepal. Genau, und er bekam, hatte ich gesagt, am 28. September den Befehl zum Auslaufen nach Neapel, um diese immer noch 12.000 Soldaten, die er an Bord hatte, also auf den verschiedenen Schiffen, endlich mal auszulanden. Damit die dort in Italien dann gleich irgendwo operieren könnten, also irgendwie eingesetzt werden könnten. Und der Befehl, nur an sich, damit man das mal merken kann, war am 14. September aufgegeben worden und kam am 28. September erst an.
Zwei Wochen, genau.
Aber es war halt auch der Landweg von Frankreich nach Südspanien, das geht noch.
Ja.
Genau. Und doch Villeneuve wagte sich nicht aus dem Hafen raus, als er den Befehl bekommen hat. Also, der ne, Befehl war auslaufen und er, nee, will ich jetzt nicht machen.
Zum Verweigerer war das.
Ja, aber es ist natürlich auch ein bisschen logisch, wenn draußen vor der Tür die Royal Navy auf dich wartet, weißt du? Da will man auch nicht unbedingt sofort auslaufen. Also da muss man sich in seine Situation irgendwie reinversetzen, auch wenn das sehr schwierig ist. Ja. Und er sah nur die englischen Fregatten, weil es war jetzt ja nicht eine Mauer aus Schiffen, die vor dem Hafen steht, sondern da sind einzelne Schiffe rumgefahren.
Patrouilliert und ja.
Die hätten dann gemeldet, der Hauptflotte, die hinter dem Horizont vor Anker lag. Also so sah das aus jetzt nicht, nur dass man sich das mal vorstellen kann. Und er war im Endeffekt wie das Schweinchen, kennst du die Geschichte mit den drei kleinen Schweinchen und mit dem Holz?
Ich hoffe, jeder unserer Hörer kennt die.
Ja, und er war das Schweinchen und der Wolf lag draußen vor der Tür. So im Endeffekt. Und die Situation sollte sich die nächsten Wochen auch nicht ändern. Die Briten richteten sich auf eine längere Blockade ein, sie wechselten die Schiffe, die zur Reparatur mussten, weil sie lange auf See waren oder Vorräte holen. Und genau, Mitte Oktober, Nelson ist übrigens schon quasi dazugestoßen und hat das Kommando übernommen, seine Ankunft blieb aber geheim, dass man nicht irgendwie, die wurde geheim gehalten, diese Information. Und und in Cadiz, also Mitte Oktober, wir nähern uns also langsam dem Schlachtdatum des 21. Oktober 1805, verfügte Nelson vor dem Hafen über 27 Linienschiffe und 4 Fregatten. In Cadiz lagen an sich ca. 40 Kriegsschiffe. Doch jetzt kommt es dazu, ich hatte ja gesagt, dass Napoleon den Befehl zum Auslaufen nach Neapel am 14. September losschickte.
Also schon ewig her.
Ist schon her. Und am 29. hatte ich gesagt, kam der dort an und Villeneuve hätte theoretisch auslaufen sollen mit seiner Flotte. Doch am 15. September Also ist jetzt ein bisschen verwirrend. Napoleon schickt am 14. September den Befehl los, dass er nach Neapel auslaufen soll. Doch am 15. September, also einen Tag später, bestimmt der Admiral Rosely Mesros zum Nachfolger von Villeneuve und schickte ihn nicht nach Neapel, sondern nach Cadiz. Als ob er wüsste, dass Villeneuve nicht auslaufen würde und in Cadiz bleiben würde.
Okay.
Ist das verständlich?
Na gut, wenn das sowieso nur ein Tag dazwischen war, dann...
Na gut, aber die Information wäre früher angekommen und wenn Villeneuve jetzt dem Befehl sofort Folge geleistet hätte, wäre sein Nachfolger quasi zu spät angekommen und vor allem in der falschen Stadt angekommen, nämlich in Cadiz und nicht in Neapel. So als hätte Napoleon es geahnt, dass er nicht auslaufen würde. Doch die Reise von dem besagten Kapitän oder Admiral, der Villeneuve ersetzen sollte, verzögerte sich, sodass Villeneuve noch vor seinem Eintreffen von dessen Funktion erfuhr, dass er ihn eigentlich ersetzen sollte.
Fand er nicht so lustig.
Fand er überhaupt nicht lustig. Villeneuve wollte jedoch seinen Posten nicht verlieren und als er die Nachricht bekam, gab er sofort den Befehl zum Auslaufen.
Aha.
Ne? Also er bekommt den Befehl, lauf aus, er sagt, nee, ich will nicht auslaufen. Er bekommt, okay, wenn du jetzt nicht ausläufst, quasi wirst du entlassen und dann sagt er, ja gut, dann laufe ich jetzt
doch. Da muss ja doch eine gewisse Zeitspanne dazwischen sein, wenn du jetzt schon beim 14. Oktober bist oder so.
Ja, ne, genau, also da waren mehrere Tage, also jetzt am 18. Oktober traf nämlich der Kapitän Mesros oder wie auch immer man ihn ausspricht, in Madrid ein.
Der ihn ersetzen soll.
Genau, der ihn ersetzen soll. Also das hat sich wirklich doll verzögert, seine Reise, so dass er eindeutig davon mitbekommen hat,
ja.
mitbekommen konnte. Und jetzt war natürlich aber, haben sich die Spanier und die Franzosen miteinander gestritten, ob sie jetzt wirklich auslaufen sollen, weil er Villeneuve natürlich den Oberbefehl auch über die spanischen Schiffe hatte. Und genau, es gab viele Diskrepanzen zwischen den beiden Parteien und Villeneuve log dann seine Verbündeten einfach knallhart an und meinte, dass die Briten über 6 Schiffe entbehren mussten zu den Versorgungszwecken, also 6 Schiffe weniger haben.
Hast du dir mal ausgedacht?
Nee, aber die Meldung war schon 3 Wochen her. Also Die Schiffe waren schon längst wieder da. Aber er hat gesagt, gut, ne, die sind schwächer, wir können noch easy auslaufen. Weil er seinen Posten behalten wollte. Und darauf hörten dann die Spanier und am 19. Oktober also begann die Flotte um 6 Uhr morgens auszulaufen. Also das.
Welcher Oktober?
19. Oktober. Wir nähern uns jetzt sehr bald dem Schlachtdatum. Doch nun kamen ungünstige Zustände. Und zum einen, einige Schiffe stellten sich als seeuntüchtig heraus und mussten zurückgelassen werden.
Oh. Hätte man den monatelangen Warten, hätte man es nicht kontrollieren können.
Nee, anscheinend nicht. Doch das viel größere Problem war der kaum vorhandene Wind. Die gewaltigen Schiffe, komme ich gleich noch zu, wie gewaltig, kam ohne die kleinen Ruderboote nicht voran. Denn wenn ein Schiff in der Flaute lag, also wirklich einfach nur rumgedümpelt ist und sich kaum bewegen, dann muss ja wirklich Wind kommen, um so ein Monstrum auf See
erstmal in Bewegung zu setzen.
Ne? Genau. Deswegen musste man kleine Beiboote runterlassen, die das Schiff tatsächlich gezogen haben in eine bessere Position, damit das Ruder, damit das Segel, damit das alles wieder neu justiert und reagieren kann.
Okay.
Genau. Und diese Windprobleme führten dazu, dass die Flotte kaum auslaufen konnte. Und dementsprechend dauerte es einen ganzen Tag, denn erst am Mittag des nächsten Tages, also am 20. Oktober, waren alle seetauglichen Schiffe auf dem Wasser.
Mhm.
Also aus dem Hafen raus. Und Nelson hatte schon nach den ersten beiden Stunden vom Auslaufen der Flotte erfahren. Es hat 2 Stunden gedauert, bis die Fregatten das gesehen haben und gesagt haben, gut, Nelson, da die fangen an auszulaufen. Und wie gesagt, der Wind war kaum vorhanden. Und am 20. Oktober steuerten die Franzosen und Spanier auf die Meerenge von Gibraltar zu. Ne? Also sind noch weiter südlich gefahren und sind jetzt quasi auf dem Weg ins Mittelmeer. Weil deren Endziel ja eigentlich Neapel ist. Wo sie dann da die 20.000 Soldaten an Land setzen sollen.
Ja, genau.
Ja, und der 20. Oktober ging dann ohne Kampfhandlung vorüber und Nelson gab noch am selben Tag den Befehl, seine Flotte allgemeine Verfolgung nach Südosten. Also, ne, dass die halt die Verfolgung aufnehmen, die britischen Schiffe. Und der 21. Oktober brach heran, der Tag der großen Schlacht. Die hohe Dünung, also quasi der Wellengang, um das jetzt mal sehr vereinfacht runterzubrechen, ließ vermuten, dass auf dem Atlantik ein großer Sturm wütete. Merken. Der leichte Wind kam aus, also ich habe jetzt leichter Wind, das ist wirklich nicht viel, der kam aus Nordwesten. Und die Flotten waren circa 12 Meilen, also 22,2 Kilometer, vorm Kap Trafalgar entfernt. Also 22 Kilometer auf See drauf, wo das Festland ist, also eine Meerzunge, ein Meerlappen quasi, eine Landzunge, ein Meer.
Genau, eine Landzunge. Genau, ja, es wird besser.
Genau, Trafalgar. Kap Trafalgar, so hieß diese Landzunge. Und hier machte Villeneuve eine erneute fatale Fehlentscheidung und hat, weiß nicht, kalte Füße bekommen oder sonst wie und befahl seiner kompletten Flotte die Kehrtwende. Also ab wieder zurück nach Cadiz.
Warum?
Weil er wusste, dass, oder er ahnte, dass Nelson ihn einholen würde und er gehofft hat, noch rechtzeitig nach Cadiz zurückzukehren.
Hä, das ist ein seltsamer Plan.
Ist ein seltsamer Plan, denn der geht auch nicht auf und, Villeneuve will es unbedingt nach Cadiz zurückschaffen. Und seine gesamte Flotte wendete sich um 180 Grad. Und bei so wenig Wind ist es ein sehr, sehr, sehr langsames Manöver, was um 10 Uhr quasi am 21. Oktober um 10 Uhr begonnen hat. Und dadurch kommt die gerade gebildete Linie, so wie es typisch war, erzähle ich gleich nochmal, ins Bröckeln und Unordnung machte sich breit. Nelson kam immer näher auf die Spanier und Franzosen zu und doch bevor wir an dieser Stelle weitermachen, werfen wir nochmal einen Blick auf den Plan Nelsons und auf die Flotten und die Zeit so generell. Die Pflicht der damaligen Zeit verlangte jetzt Folgendes, also was heißt Pflicht, ne? Aber theoretisch die damalige Zeit. Die zwei Flotten, die gegeneinander kämpften, sollten Parallelkurs nebeneinander herfahren in Kiellinie, das heißt Schiff hinter Schiff, alle dieselbe Blickrichtung.
Ja.
Optimal, es wurden viele Werke veröffentlicht, viele Schriften, wie das optimal aussehen soll, sollten 185 Meter Abstand zum nächsten Schiff sein. Weil die Kanonen waren ja an den Seiten eines Schiffes angebracht. Und so sollte halt, so wurde der Kampf aufgebaut, dass man halt nebeneinander herfährt und so die Kanonen am besten, die Breitseiten am besten nutzen konnte.
Okay.
Und gewinnen tat die Linie, die halt als Linie weiterfahren konnte, also die bestehen blieb.
Die nicht unterbrochen wurde,
genau.
Durch sinkende Schiffe oder so.
Naja, gesunken sind die Schiffe sehr, sehr, sehr selten.
Naja, aber dann...
Genau, durch so. Es wird die Takelage beschädigt, das Ruder wird getroffen und das Schiff dreht ab von einer Linie, es geraten Lücken rein.
Das muss eigentlich sehr, sehr frustrierend sein, weil man dann quasi nur wartet, dass man abgeschossen wird, so, weil
ja.
Wir sind nicht doll manövrierfähig in dem Moment.
Genau.
So als Infanterist kannst du weglaufen
oder und so. Und man war zwischen 50 und 200 Metern nebeneinander ist man hergefahren, also Distanz, weil danach waren Kanonenkugeln sehr, sehr ungenau auf einem Schiff. Und der Kodex besagte ebenfalls Folgendes, der Verlierer erkannte den Sieg des anderen an und wehrte sich nicht weiter, der Sieger ließ den Besiegten ohne weitere Schläge abziehen. So endeten viele Seeschlachten in der Zeit fast schon als ein Unentschieden. Weil die Schiffe nie sanken, sondern halt schwer beschädigt waren.
Das ist ja wie so ein Ehrenkodex, den eingehalten wurde. Ne?
In vielen Fällen, natürlich nicht immer. Und lange Zeit galt es eben so, dass man den Gegner schwächen sollte, aber halt eben nicht vernichten sollte, um die eigenen Schiffe nicht unnötig in Gefahr zu bringen, weil die halt sehr, sehr wertvoll waren. Doch vor Trafalgar brach Nelson diese Ordnung. Um ihn jetzt aber nicht vergöttlichen, sage ich mal. Es ist schon mehrfach vorgekommen, dass diese traditionelle Schlachtordnung beiseite geschoben wurde. Zum Beispiel, eines von vielen Beispielen, schlug Admiral Rodney 1782 eine französische Flotte, indem er genau in die feindliche Linie reinsteuerte. Aber auch Nelson bei Aboukir, wie wir hatten, hat diese Linienform zumindest etwas aufgebrochen, indem man von zwei Seiten angegriffen hatte.
Genau, das haben wir.
Aber auch bei der Schlacht vor Cap St. Vincent, ebenfalls Nelson, steuerte ein einzelnes Schiff, da war er noch Kapitän von nur einem Schiff und nicht von der ganzen Flotte, in den Gegner direkt rein und war siegreich, denn, könnte man auch eine eigene Folge drüber machen, er enterte ein Schiff, und enterte von dem Deck des eroberten Schiffes gleich das nächste, weil das zu nah rangefahren ist. Also er hat quasi zwei Schiffe auf einmal geentert.
Also richtig Kampfmann gegen Mann mehr.
Genau, okay. Also richtig mit Piraten-Style mäßig. Aber Nelson, der war immer an vorderster Front. Er hat ja, ich hatte ja schon mal gesagt, er hatte einen ganzen Arm verloren und ein Auge, hatte diverseste Verletzungen aus mehreren Schlachten.
Ich kann mich gar nicht mehr dran erinnern, aber ja.
Aus mehreren Schlachten und war, wie gesagt, immer mit an erster Front, lief oben an Deck rum, war nie unter Deck oder ähnliches, sondern war ein
wahrer Führer.
War oben mit dabei, sag ich mal. Also es war jetzt mal theoretisch keine Neuheit, auch mal diese Linientaktik einfach mal aufzubrechen, weißt du?
Ja.
Und Nelson teilte seine Flotte daher in zwei ungefähr gleich große und gleich starke Gruppen. Jetzt einmal, damit wir uns das alle räumlich vorstellen können. Wir haben ein Blatt Papier vor uns.
Okay.
Oben ist Norden, unten ist Süden, ja. Links ist Westen, rechts ist Osten. So wie ein das ganz normaler...
Das ist jetzt ein Kompass, ja?
Ist ein Kompass. Jetzt haben wir die Spanier und Franzosen. Die liegen in einer bogenförmigen Formation, weil sie ja gewendet haben, genau. Und noch in Unordnung waren. Von Süden nach Norden. Das ist eigentlich einfach. Blickrichtung nach Norden, Süden nach Norden, ein Bogen quasi hoch. Nelson kommt jetzt von Westen her und will nach Osten. Also quasi die Linie des Gegners schneiden. Reinstoßen. Wenn ich das mal so verbildlichen dürfte, wie das Zeichen Pi. Er teilt seine Flotte in zwei Gruppen auf, in zwei gleich starke Angriffskeile, die er in den Feind reinjagen will, quasi um die Linie aufzuteilen.
Aber bist du sicher, dass es ein Pi ist?
Natürlich, Pi ist doch...
Da liegt ein Taschenrechner sonst.
Ja, genau. Pi ist Strich, Strich und ein so Strich.
Ach so.
Jetzt müssen wir...
Ich habe mir die Wellenlinien im Kopf gehabt, auf dem oberen Strich.
Nee, gut. Ich
okay,
hoffe,
ja, nee, das System ist klar.
Ja gut, ich habe es dir jetzt aufgezeichnet. Für die Zuschauer nochmal, wirklich, Zuhörer. Nelson will von Westen nach Osten durch die Linie brechen von den Spaniern und Franzosen, die von Süden nach Norden fahren. Und dafür hat er zwei Angriffskeile, die ich jetzt einfach oberen Angriffskeil und unteren Angriffskeil nenne, die auch bezeichnet sind in Weather Column, also Luf, Kolonne und Le Column.
Also Wind abgewandt, zugewandt.
Genau, richtig.
Also Wind zugewandt, okay. Luf ist ja Wind zugewandt.
Richtig. Er hat also zwei Gruppen, die einfach den Gegner schneiden sollen quasi und Chaos in die Gruppen bringen sollen. Und der nördliche Keil befehligte Nelson auf seinem Flaggschiff die HMS Victory. Den südlichen Teil kommandierte Nelsons enger Freund Vice Admiral Lord Cuthbert Collingwood auf der HMS Royal Sovereign. Und die feindliche Linie befand sich jetzt, wie gesagt, von Süd nach Nord und die Briten wollten jetzt in diese Linie frontal reinstoßen. Die Briten sind jetzt aber nicht nebeneinander gefahren, sondern auch in Linien. Halt zwei Linien quasi, ja,
genau. Das,
in die andere hinein.
Die Blöcke des Peace.
Und die Nelson, genau. Und wir können es uns auch wie ein T vorstellen. Den ganz normal ist der große Buchstabe T, nur halt, dass es zwei senkrechte Striche sind.
Macht ja, es nicht einfacher.
Ja, nee, ich hoffe, das ist jetzt irgendwie verständlich. Ich habe mir da viele Gedanken gemacht, wie ich das am besten erkläre. Aber eigentlich sollte es relativ klar sein. Und ja. Nelson wollte mit der Weather Column, also mit seiner Flotte quasi, mit seiner Hälfte, etwas oberhalb des Zentrums eindringen und Collingwood sollte die Linie knapp vor der Nachhut durchschneiden. Also die Linie der Franzosen ist quasi unterteilt in Vorhut, Zentrum und Nachhut. Und das Zentrum sollte isoliert werden und die Nachhut, so war der Plan, würde das Schlachtfeld immer weiter verlassen, weil sie ja weiter geradeaus fährt, und zu spät wenden. So war Nelsons Gedankengang.
Ja.
Dass die auch bei wenig Wind, dass das Wenden und dann wieder zurückfahren sehr, sehr lange dauern würde. Und bis dahin halt der Kampf im Zentrum hoffentlich gewinnen oder gewonnen sein würde. Und Nelson an sich wollte sich persönlich um das Flaggschiff des Gegners kümmern und mit seiner Victory den Admiral Villeneuve ausschalten, um die ganze Flotte zu demoralisieren. Und so war der Plan. Aber auch hier verdeutlichte Nelson wieder, dass im Durcheinander, was hoffentlich entstehen sollte, jeder Kapitän selber entscheiden konnte, wie er mit seinem Schiff umgeht, wo er mit dem Schiff hinfährt, welche Duelle er führt, Linkskurve, Rechtskurve.
Auch bei Abenteuer schon mal schon, ne?
Genau, ja, richtig. So war also der grobe Plan. Aber nun jetzt erstmal zu den beiden Flotten. Und die Schiffe der Spanier werde ich jetzt einmal in der Reihenfolge von Norden nach Süden, ne, also von quasi oben nach unten, auflisten. Und zwar einmal nur um mit den Schiffen. Der Admiral der Spanier war Federico Gravina und der hatte insgesamt, na gut, er hatte die Neptuno, die San Agustin, die Rayo, die San Francisco de Asis, die Santissima Trinidad mit 130 Kanonen, das zu diesem Zeitpunkt größte Schlachtschiff der Welt auch der Weltgeschichte, also bis zu dem Zeitpunkt. Es war 61 Meter lang, hatte 4 Kanonendecks, war damit der einzige Vierdecker. Er war 16, also die Santissima Trinidad war 16 Meter breit, über 8 Meter Tiefgang, hatte 3 Masten, hatte 1115 Mann Besatzung und hatte eine Verdrängung von 4902 Tonnen Wasser. Weiterhin waren die San Giusto, die San Leandro, die Montanes, die Santa Ana, die Principe de Asturias, die das Flaggschiff der Spanier war unter Gravina mit 112 Kanonen, die Monarca, die Argonauta, die Bahama, die San Ildefonso und die San Juan Nepomuceno.
San Juan Nepomuceno.
Genau. Die meisten Schiffe davon mit 74 Kanonen, einige auch mit 80 und halt die Santissima Trinidad mit 130 und damit das kampfstärkste Schiff.
Hatte das 3 Masten?
Ja.
Wegen Trinidad? Tri, 3?
Ach so, na gut, ich weiß gar nicht, ob das so heißt, aber die meisten Schiffe hatten 3 Masten. Die meisten
schade,
Schiffe.
Schade.
Ja, aber guter Gedanke. Die französische Flotte und der Pierre-Charles-Jean-Baptiste Sylvestre de Villeneuve, so übrigens sein voller Name.
Okay, gut zu wissen. Werde ich mir merken.
Gut, dass ich ihn nur Villeneuve nenne. Und ebenfalls von Nord nach Süd, die Scipion, die Formidable, die Mont Blanc, die Duguitouin, die Hero, die Bucentaur mit 86 Kanonen, das Flaggschiff der Franzosen, hatte auch 3 Masten, 51 Meter lang, 14 Meter breit.
So, und weiter
breit.
Bitte auswendig.
Und 840 Mann Besatzung. Dann die Neptune, die Redoutable, die Indomptable, die Aigle, die Fougueux, die, ja, na gut, jetzt fängt es mit meinem Algeciras, fängt mit meinem Französisch an, die Pluton, die Swiftsure, die Achille, die Intrepide und die Argonaut und die Berwick. Die ganzen
die
Schiffe.
Hatten auch einen Argonaut?
So wie die, ja, genau, das sollte zu keiner Verwirrung führen. Es gibt namengleiche Schiffe. Ich werde, wenn ich es erkläre, immer eindeutig machen, um welches Schiff es sich gerade handelt. Aber es gibt Namengleichungen. Es gibt auch zweimal die Achille.
Okay.
Oder Achilles. Wird halt Sprache zu Sprache anders ausgesprochen.
Na gut, Spanisch, Französisch.
Die Weathercullum unter Horatio Nelson, also das, die Engländer. Die HMS Victory als Flaggschiff, was an vorderster Stelle stand. Ich werde jetzt in der Reihenfolge gehen mit erstes, zweites, drittes, viertes, fünftes Schiff quasi. Hatte 28, 42 Pfünder. Das sind die schwersten Kanonen, die es zu der Zeit gab. Also es geht ja um das Kaliber zu der Zeit. Also ja. 42 Pfund Kugeln haben die verschossen. Und es gab 42 Pfünder, 32 Pfünder, 24 Pfünder, 18 Pfünder, 12 Pfünder, 9 Pfünder, 6 Pfünder. Das ist
42 schon ein richtig dickes Ding, ne?
Das ist ein richtig dickes Ding. Also so viel Schießpulver erstmal, damit du das 200 Meter weit schießen kannst. Und genau, es war ein gigantisches Schiff. Ähnlich wie die Santissima Trinidad, 56 Meter lang und fast 16 Meter breit, verdrängte 3500 Tonnen Wasser, war aus 2500 Eichen gebaut, die Wand war bis zu 60 cm dick an manchen Stellen, da war es für viele Kanonenkugeln schon schwer überhaupt durchzukommen, und war ein gewaltiges Monstrum quasi. Und was glaubst du, wie hoch war der Mast, der Hauptmast, von der Wasseroberfläche entfernt?
57,3 Meter.
Oh, sehr gut. 62 Meter.
Ey.
Aber ist echt hoch, oder?
Ey, ja, okay.
62 Meter, also...
Ich würde sagen, ein Haus, ist das hier so ein Einfamilienhaus, 12 Meter hoch?
Nicht mal. Ja, genau.
Nicht mal.
Und unser Haus ist 11 Meter hoch, glaube ich, oder so. Also jetzt, ja. Also wirklich, wirklich hoch. Also 62 Meter, das muss man erstmal schaffen. Also wirklich gigantische Schiffe, die technische Meisterleistungen sind, treffen da jetzt in einem Zahlenverhältnis, was es bis dahin noch nicht gab in der Größe, aufeinander, und es wird zu einer gewaltigen Schlacht kommen und es werden die Kanonen donnern und die Köpfe rollen.
Es bleibt spannend, bleibt dran.
Und dann neben der HMS Victory gibt es die HMS Temeraire und die HMS Neptune, die beide 98 Kanonen mit hatten, also auch gigantische Schlachtschiffe. Die HMS Leviathan.
Ich finde das immer so beeindruckend. Ich meine, Zweiter Weltkrieg finde ich schon sehr faszinierend, wie die das logistisch alles geschafft haben, die ganzen Sachen zu transportieren.
Mhm.
Aber das ist ja nochmal mehr als 100 Jahre davor.
Mhm, weit
und
mehr.
Die ja,
200 Jahre. Na, 150.
150, genau. Und die haben es trotzdem geschafft, so viel Material für die Kanonen, was sie jetzt alles verschießen müssen, bereit zu halten. Das finde ich eigentlich ein negatives Wunder, aber es ist auf jeden Fall ein Wunder.
Ja. Dann die HMS Britannia mit 100 Kanonen, also auch genauso groß wie die Victory, auch von Massen- und Kanonenkugeln. Die HMS Conqueror, die HMS Agamemnon, die Ajax und die Orion.
Schon wieder eine? Nee, vorher war es kein Agamemnon, ne?
Weiß ich jetzt gerade gar nicht.
Nee, doch. sondern Argonaut. Nee, die gab es auch. Argonaut gab es ja zweimal bei den anderen davor. Aber
ja, genau.
Der hieß jetzt Agamemnon. Das ist ja bloß alles griechische Mythologie irgendwie.
Ja. Und dann gab es die HMS Minotaur, die Spartiat, die Africa und die Lecolum unter Cuthbert Collingwood. Also der zweite Keil bestand aus der Royal Sovereign, aus der Belisle, aus der Mars, aus der Tonon, aus der Bellerophon, aus der Colossus, aus der Achilles, aus der Dreadnought, Polyphemus, Revenge, Swiftsure, Defiance, Thunderer, Defense und der Prince. Alles mit aber teilweise 74, 80 oder auch 100 oder 98 Kanonen, also allesamt richtige Monster.
Aber da kommt die griechische Mythologie ja relativ häufig vor den Namen, ne?
Tatsächlich ja.
Also mehr als gedacht.
Insgesamt die Engländer mit 27 Linienschiffen. Sie hatten auch ein paar Fregatten, aber die spielen bei der Schlacht überhaupt keine Rolle. Die haben eine sehr geringe Kampfkraft und es ist eine richtige Linienschiffschlacht, also richtig große Dinger, wo alle Schiffe mindestens 50 Kanonen haben. Und die Engländer kamen auf 2312 Kanonen, die Franzosen auf 1584 Kanonen und die Spanier auf 1280 Kanonen. Insgesamt waren also 5176 Kanonen im Feld. Theoretisch. Nicht nur theoretisch, war so. Und ja, so kam es zum Showdown der Supermächte vor dem Kap Trafalgar am 21. Oktober 1805. Nelson und Collingwood gegen Villeneuve und Gravina.
Jetzt geht auch bald die Schlacht los. Für andere war nur Vorbereitung jetzt die bisherigen 45 Minuten.
Na, jetzt kommen noch ergänzende Informationen, die wichtig sind, okay, um sowas überhaupt fassen und verstehen zu können und auch besser einordnen zu können. Die Nachladezeit einer Kanone hing von ihrer Größe und von dem Kaliber ab. Ich hatte ja vorhin die Kaliberzahlen aufgezählt. Und die Kugel, je nachdem wie schwer sie war, brauchte mehr Schießpulver, mehr Nachladezeit, etc. Und die leichteren Kanonen konnten alle 3 bis 6 Minuten abgefeuert werden. Aber bei den schweren 32 Pfünder oder 42 Pfünder brauchte man durchaus ca. 15 bis 30 Minuten, auch bei schlechten Bedingungen, wenn Wellengang war, wenn in der Schlacht aufgeregt die Soldaten und so weiter.
So lange noch, okay.
Kann bis über 30 Minuten gedauert haben. Für die großen Kanonen. Und die Kanonen waren extrem ungenau und ließen bereits nach 100 Metern enorm was die Trefferleistung anging. Auch nun mal so. Schiffe wurden meistens nicht versenkt, sondern als Prisen übernommen. Prise, quasi die Beute, die dem Sieger zusteht. Das heißt konkret, ein Schiff kapituliert und streicht seine Flagge. So der Fachbegriff. Also es nimmt die eigene, beispielsweise französische Flagge runter und hisst die weiße Flagge.
Ja.
Dementsprechend hat kapituliert. Das heißt, dass alle Schiffe, die auf das Schiff feuern mit der weißen Flagge, ihr Feuer sofort einstellen und ein Prisenkommando losschicken. Also ein Ruderboot mit Leuten drauf, die das andere Schiff quasi entgegennehmen. Das heißt, die Mannschaft von dem kapitulierten Schiff begibt sich unter Deck und das Prisenkommando, 30, 40 Mann, übernehmen das Schiff und übernehmen das Kommando quasi.
Ja.
So soll vermieden werden, dass noch mehr Leute sterben, aber primär, dass das Schiff noch weiter beschädigt wird für den Sieger und damit das behalten wird. Also es kommt eigentlich faktisch nie dazu, dass das Schiff sinkt, sondern es wird immer erst übernommen.
Ja.
Weil die Schiffe halt, was ich gerade gesagt, also was hoffentlich gerade rüberkam, unglaublich wertvoll waren.
Ja.
Und die Mannschaft geht genau unter Deck und ist dann so. Und bei einer Schlacht sieht man also ganz, ganz viele kleine Ruderboote zwischen den Schiffen hin und her fahren. Du siehst die großen Schiffe, die sich mit Breitseite um Breitseite gegenseitig wegfetzen. Die Splitterfrieden fliegen, die Leichen schwimmen umher. Und zwischen den Booten sind ganz viele kleine Ruderboote, die entweder Informationen von A nach B bringen, die Prisen entgegennehmen oder die ein Schiff abschleppen oder sonstiges halt. Und unter den Schiffen wird relativ wenig gekämpft.
Ja.
Unter den Ruderbooten. Da wird eher, nennt's Kodex, natürlich wurde auch mal geschossen und so, aber meistens lief das nicht so schlimm ab, wie es auf den großen Linienschiffen ablief. Und genau, auf den großen Linienschiffen tobte jedoch die absolute Hölle. Und die Schlacht vor Kap Trafalgar musste teilweise wie in Zeitlupe ausgesehen haben, bei wenig Wind. Diese Monster an Schiffen haben sich kaum fortbewegt und nur, dass man sich das mal vorstellen kann. Und jetzt hier nochmal keine verwirren. Die Briten hatten eine Neptun und die Spanier eine Neptuno. Die Briten hatten eine Achilles und die Franzosen eine Achill. Und die französische Argonaut und eine spanische Argonauta. Also die ähneln sich teilweise. Und jetzt aber zurück zum Beginn der Schlacht.
Yay!
Nelson bewegt sich mit seinen beiden Angriffskeilen auf die Linie frontal zu und will sie schneiden. Und er setzte fast 30 Flaggen, die eine Nachricht kodierten. Also eine Nachricht, damit konnte man richtig einzelne Buchstaben, einzelne Messages vermitteln. Und sie lautete: England expect that every man will do his duty. England erwartet, dass jedermann seine Pflicht erfüllt. So Nelsons motivierende Flaggenkombination. Und die beiden Angriffskeile, also nördlich und ich nenne sie jetzt einfach mal obere und untere, wie gesagt, glitten wie in Zeitlupe vom leichten Wind getragen an den Feind heran und der noch verzweifelt versuchte, irgendwie eine Linie zu formen. Genau. Aber was ist, wenn du die Taktik jetzt verstanden hast, der entscheidende Nachteil von Nelsons Plan?
Wenn die sich anderen sich drehen, dann ist doof, weil dann kriegt er ja Breitseite.
Na genau, also er fährt ja quasi auf die auf eine der beiden Seiten der Spanier und Franzosen zu. Also sie können auf ihn schießen, aber er fährt ja frontal auf sie zu und er hat ja vorne kaum Kanonen. Also die Zeit...
Na gut, aber frontal sind sie natürlich nicht so breit wie...
Naja, aber gut...
Es reicht wahrscheinlich aus, ne?
Genau, es reicht aus und zumal die Schiffe in einer Linie waren und andere können dann trotzdem seine Seite treffen.
Ja.
Also es ist so, die erste halbe Stunde, wo er auf den Gegner zufährt, frontal, können die mit ihren Breitseiten einfach schießen, ohne dass sich die Engländer wehren können. Erst, wenn er die Linie passiert, kann er seine Breitseiten benutzen.
Ja.
Und die Spanier und Franzosen beginnen dann halt... das Feuer zu eröffnen ab circa um 11 Uhr und doch Nelson vertraute darauf, dass die ungeübten Franzosen und Spanier und bei einer schlechten Formation nicht so viel treffen würden, dass es verheerend ist und er trotzdem dann noch weiterkämpfen würde. Jetzt schauen wir uns erstmal den unteren Angriffskeil an unter Collingwood, wie das da lief. Und zwar, um 11 Uhr waren die beiden Flotten noch 2 bis 3 Meilen voneinander entfernt. Und um ca. 12 Uhr mittags des 21. Oktober 1805 näherte sich die Lee Column südlich dem Zentrum der verbündeten Spanier und Franzosen. Die HMS Royal Sovereign, auf den das zweite Flaggschiff quasi, wo Collingwood drauf war, war das erste Schiff, wurde unter schwersten Beschuss von vor allem der Monarca begrüßt. Doch die Sovereign schaffte es 20 Minuten vor der Victory, den südlichen Keil in den Feind zu treiben. Nelson sagte zu seinem Offizier zu dem Zeitpunkt und seinem engen Freund Captain Hardy: Seht nur, wie dieser prachtvolle Collingwood sein Schiff ins Gefecht führt. Collingwood sagte ungefähr zur selben Zeit zu seinem Flaggkapitän: Was würde Nelson dafür geben, jetzt hier zu sein?
Ja.
Die HMS Royal Sovereign fährt zwischen der Santa Ana und der Fougueux hindurch und schafft es also, zwischen den Schiffen durchzufahren. Jetzt, weil sie ja eine halbe Stunde vorher beschossen wurden, hatte die Royal Sovereign und ganz viele andere Schiffe die sogenannten Double Shots geladen. Logischerweise 2 Kugeln, mehr Pulver.
Ja.
Man konnte 2 Kugeln auf einmal verschießen.
Das trifft auch.
Wie, bitte?
Das trifft auch der Double Shot.
Ach so, naja, na, auf lange Entfernung nicht, aber wenn du dicht an jemanden vorbeifährst, so zwischen 2 Schiffen durch, wo wenige Meter dazwischen sind,
ja, okay, klar.
Triffst du eigentlich so gut wie sicher. Und Collingwood mit 100 Kanonen, musste sich minutenlang dem Feuer der Feinde aussetzen, ohne zurückschießen zu können. Doch das war
so
jetzt
frustrierend, so findest du nicht so.
Aber genau, das war ziemlich frustrierend. Aber jetzt wurde diesem Frust war ein Ventil da, denn beim Vorbeifahren an der Santa Ana und dem Durchbrechen der Linie damit feuert die Royal Sovereign eine gezielte Breitseite in das Heck mit den geladenen Double Shots, das was ich gerade erklärt habe. Und ca. 100 Kugeln durchlöcherten in nur wenigen Sekunden die Santa Ana komplett von oben bis unten und töteten und verwundeten in wenigen Sekunden 400 Mann.
Das
ist über die Hälfte der Leute, die auf so einem Schiff drauf sind.
Ja.
Und wenn die in ein paar Sekunden ausfallen, ist das Schiff faktisch schon kampfunfähig.
Ja.
Und Collingwood legt sich dann an die Seite der Santa Ana, die 112 Kanonen übrigens hatte, also auch ein sehr großes Schiff, und ein Wechsel aus Artillerie und Enterversuchen entbrennt. Also die beiden sind jetzt in einem Zweikampf.
Artillerie?
Naja, die Schiffe, die Kanonen.
Okay, okay.
Ist eine ganz normale Artillerie. Und, ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, mit den Karonadengeschützen, also diese großen Schrotflinten, die...
Haken schießen?
Nee, nicht Haken, das die einfach nur kleine Schrotladungen quasi verschießen, die Engländer nur haben.
Also Schrotflinten einfach.
Große als Kanonen quasi, die nicht einzelne Kugeln verschießen, sondern ganz, ganz viele kleine Metalldinger.
Okay, ja.
Und die sind natürlich im Nahkampf super gefährlich. Also da, wenn du da über ein Deck streichst, da sterben 20 Mann auf einmal mit einer Ladung durchsiebt von irgendwelchen Schrotkugeln. Und die beiden befinden sich nun also in einem monströsen Duell. Die HMS Belisle, das zweite Schiff der Lee Column, also hinter Collingwood direkt, durchstieß die Linie ebenfalls nach der Sovereign zwischen der Monarca und der Santa Anna und fand sich dann in einem Kampf gegen die Indomitable. Die HMS Mars wird beim Anlaufen von 4 Schiffen beschossen, doch schnell von der HMS Tonnant, oder Tonnant, ist es ja englisch ausgesprochen, unterstützt, die die Algeciras und die Monarca effektiv beschießt. Die HMS Bellerophon, also mittlerweile schon Schiff 5, was in die Lücken reinstößt, beschießt zuerst die Monarca, die bereits sehr angeschlagen ist. Und genau, die Monarca sieht sich unter kurzer Zeit zum Beschuss von 2 Seiten und streicht die Flagge, kapituliert, zieht die weiße Flagge, bemerkt aber, dass es dann doch nicht der Fall ist und setzt die normale Flagge wieder. Also kurz aufgegeben und dann wieder den Kampf aufgenommen. Und jetzt fängt es schon an. Deswegen wird jetzt mit der Ordnung, kann ich knicken, das zu erklären, weil es brechen jetzt nach und nach ganz, ganz viele Zweikämpfe zwischen 2 verschiedenen Schiffen aus. Und das gesamte Schlachtfeld wird langsam in Pulverdampf, dass du nicht mal mehr weit gucken kannst, weil alles voll mit Dampf ist und du siehst kaum noch die Schiffe, ein ohrenbetäubender Lärm und ein unglaubliches Chaos, genau das, was Nelson haben wollte, weil er mit den Karonaden, mit den großen Schrotflinten auf Nahkampf im Chaos deutlich überlegen ist, gerade mit den trainierteren britischen Mannschaften. Und genau das war gerade der Fall. Und das Schlachtfeld nebelte sich nach und nach ein und die HMS Colossus, also mittlerweile schon Schiff 6 des unteren Angriffskeils, was sich zwischen irgendeine Lücke schob, erreicht ebenfalls die Linie des Feindes und durchbricht diese. Die Colossus setzt sich hinter die Swift Sir, doch übersieht zunächst die Argonauta neben ihr. Doch die Argonauta ist zu dicht herangefahren und konnte durch den Pulverqualm das erst zu spät erkennen und wird hoffnungslos von den Karonaden der Colossus zerlegt auf diese kurze Distanz. Die HMS Bellerophon überholt die Monarca und sieht sich auf einmal vor der Aegle, deren Deck mit Musketieren voll steht und der Kapitän der Bellerophon wird
also wirklich von umgehend, eine Minute auf andere ist alles total unübersichtlich.
Ja, genau.
Irgendwie irgendwo.
Und der Kapitän der Bellerophon wird umgehend erschossen. Die HMS Bellerophon schafft es jedoch dann hinter der Aegle und beschießt diese wirkungsvoll der Länge nach. Also,
aber wie ist denn die Formation plötzlich so in einmal gegangen?
Naja, dadurch, dass sie durchbrechen, die Schiffe abdrehen, sich teilweise kollidieren miteinander, dadurch Schiffe, die schießen, sind deutlich langsamer als wenn andere, die es halt nicht tun, und Komplikationen, manche fahren weiter, manche drehen ab, also da ist komplettes Chaos, die sehen nichts mehr, die wissen gar nicht mehr, wo es lang geht, wo sie noch lang fahren, in welche Himmelsrichtung. Na gut, sie haben Kompass, aber so nach dem Motto. Und Schiff 7, die HMS Achilles, verbeißt sich in einem stundenlangen Zweikampf gegen die Argonauta danach. Also immer mehr Schiffe kommen in den Kampf, in der unteren Gruppe. Die Weather Column unter Nelson, also die nördliche Gruppe quasi, die Victory erreicht erst 20 Minuten, wie ich es gesagt hatte, nach Collingwood auf der Royal Sovereign die feindlichen Linien. Also musste noch 20 Minuten dahin dümpeln,
ja,
bis es dann endlich losging. Und sie wurde unter der Zeit heftig beschossen und hatte durchaus viele Verluste hinnehmen müssen. Und Nelson suchte nach, wie ich gesagt hatte, Nelsons Flaggschiff. Doch das Flaggschiff der Franzosen war als solches gar nicht gekennzeichnet. Auf der Victory war das Flaggschiff-Symbol, aber auf der Bucenteau, also auf dem Flaggschiff der
Franzosen,
genau, war das eben nicht. Und Nelson auf der Victory versuchte zwischen der Santissima Trinidad und der Bucenteau hindurch zu segeln, ohne zu wissen, dass die Bucenteau das Flaggschiff ist. Doch die Santissima Trinidad verlangsamte rechtzeitig und schloss die Lücke zwischen den beiden Schiffen, sodass Nelson nicht durch konnte.
Also gegen gerammt oder wie?
Nee, noch rechtzeitig verlangsamen können und die HMS Victory schafft es dann trotzdem halt nicht zwischen Santissima Trinidad und Bucenteau lang zu segeln, sondern einfach hinter der Bucenteau.
Okay, ja, ja.
Also einfach die weiterfahren zu lassen und dann hinter der lang zu fahren und dann genau das große Schlimme quasi wieder diesen Längsbeschuss zu haben.
Ja.
Dass man durch ein komplettes Schiff durchsegeln konnte. Das war das Schlimmste, was passieren konnte bei einem Schiff, dass du nicht, ja genau, dass du halt einmal der Länge nach die 61 Meter so eine Kanonkugel lang fliegt durch so ein ganzes Schiff, richtet viel schlimmeren Schaden an. Und genau, Die HMS Victory fährt dann halt hinter der Bysantou lang und bestreicht diese, also beschießt diese, mit 68 pfündrigen Karonaden.
Ich dachte, ne, 62 waren nur bei den normalen Kugeln, ne?
42 Pfünder waren ja, nur bei den normalen Kugeln und 68, das waren halt die Schrotladung. Also 30 Kilo Schrot wurden über das Deck gepumpt und haben für enorme Verluste gesorgt. Und erst jetzt befiehlt Villeneuve seiner noch immer weiterfahrenden Vorhut, die ganze Zeit weiterfährt, umzudrehen.
Und wie, wenn die kaum was gesehen haben?
Na gut, da waren die Flaggensignale, haben sie noch, sie haben Schiffe losgesandt, dass das irgendwie da halt durchkam. Und auch erst jetzt begibt sich die Bysantou in eine Position und hisst die Flagge als Admiralsschiff und gibt den Befehl allgemeiner Angriff. Also jetzt ist Formation komplett wurscht.
Einfach kämpfen.
Jetzt ist jedes Schiff kämpft für sich alleine. Und die Victory versucht sich verzweifelt an die Seite der Bysantou zu legen.
Zum Kämpfen dann. Weil so, jetzt wissen sie ja, dass das Flaggschiff.
Genau, sie wissen, dass es Flaggschiff ist. Sie versuchen das zu entern und sie schafft es aber nicht. Und stattdessen kommt jetzt die Redoutable, also ihrem Flaggschiff der Bysantou zu Hilfe und versucht ihm zu helfen und schafft es auch und legt sich auf die andere Seite der Victory.
Das heißt, es war richtig im Sandwich so.
Ja, die Bysantou fährt schnell weiter, ja. Aber die Redoutable hat viele Scharfschützen und jetzt passiert es. Nelson auf Deck der Victory mit seinen 4 Sternen wird von einem Schützen erkannt und wird niedergestreckt.
Oh, aber er ist nicht tot.
Er ist noch nicht tot. Er wird sterben.
Nein.
Eine Kugel
Nelson, unser Held,
trifft seine Schulter um ca. 13.15 Uhr, also nur eine halbe Stunde war Nelson im Kampf und dann hat sie ihn schon erwischt. Und Nelson, wissend, dass seine Verletzung tödlich ist, der ja nie Angst hatte, an vorderster Front zu kämpfen und der auch, als die Victory in Not war oder immer noch ist, über Deck geht mit Hardy und Befehle erteilt und direkt oben an Deck ist, bekommt den Schuss ab und wird halt niedergestreckt. Und wissend, dass die Verletzung, dass er daran sterben wird, hat er ein Tuch über sein Gesicht legen lassen, damit die Mannschaft nicht demoralisiert ist und nicht erkennt, dass gerade ihr großer Admiral unter Deck getragen wird. Der bekommt unten natürlich die Diagnose, dass er nicht mehr lange zu leben hat, dass da alles irgendwie zerschmettert ist. Und sein Freund Thomas Hardy übernimmt das Kommando auf der Victory und Nelson wird unter Deck gebracht.
Aber, nee, das war nicht der Freund, der die andere Seite bekommen hat.
Nee, das war ein anderer Freund. Das war Collingwood, genau. Und jedenfalls kämpft die Victory verzweifelt ihren Kampf weiter und es sieht gar nicht gut aus gegen die Redoutable. Jetzt muss man sich das episch vorstellen, doch durch den Rauch kam die HMS Temeraire, also Schiff 2 hinter Nelson, dem verzweifelten Flaggschiff und ihrem Admiral zu Hilfe. Und die Temeraire steuert direkt hinzu und legt sich dann aber an die andere Seite der Redoutable.
Ja.
Und jetzt ist die Redoutable im Sandwich und wird massivst. Innerhalb von nur einer halben Stunde waren von 634 Mann auf der Redoutable über 300 tot und über 200 verletzt. Das heißt,
halbe Stunde klingt jetzt viel, finde ich, aber man bedenkt, dass die Kanonen so langsam
waren. Ja, nachmachen. Na genau. Und mit Musketenschüssen und so. Also von 634 Mann waren 500 kampfunfähig. In einer halben Stunde. Das ist für ein Schiff nicht tragbar. Danach kannst du es gar nicht mehr bedienen. Also das Deck der Redoutable glich danach ein wahren Höllenchaos. Und immer mehr Schiffe aus der Weather Column greifen in die Schlacht ein und fokussieren sich auf die Santissima Trinidad, das große, stolze Schiff der Spanier und das, nicht das Flaggschiff, aber der Stolz der spanischen Marine. Die HMS Britannia, die hatte 100 Kanonen, die konnte nicht angreifen, weil der Wind einfach schlichtweg zu schwach war und sie einfach nicht vorankam. Und erst gegen Ende der Schlacht stieß die Britannica dann hinzu und der Kapitän verfluchte alles und
weil der Wind nicht da war.
Weil der Wind nicht da war. Und es war einfach so groß, das Schiff, dass es nicht vorankam. Und zwischen war jetzt letztendlich komplettes, totales Chaos ausgebrochen. Und es war nichts mehr mit Taktik, nichts mehr mit irgendwie irgendwas noch mit Formation. Es war ein gegenseitiges Geentere, Rauch war überall, Leichen schwammen im Wasser, es brannte. Und
angenehm.
Nicht. Und
klassischer 21. Oktober.
Die HMS Africa war als einziges Schiff später zur Schlacht gekommen und war weder in der nördlichen Keil noch der südliche Keil. Sie kam ganz alleine von ganz, ganz oben quasi an der Vorhut vorbeigefahren und hat sich zum Zentrum auf den Weg gemacht. Und ist dabei wie im Spießrutenlauf an der Vorhut vorbei, also eigentlich schon eine Meisterleistung, und ist irgendwie den Kanonen halbwegs unbeschadet weggekommen. Und dabei fuhr die HMS Africa wie im Spießrutenlauf an den Feinden vorbei und wurde verfolgt von der Neptuno, von dem spanischen Schiff. Das war eines der wenigen Schiffe der Vorhut, was umgedreht ist und eingegriffen hat.
Ja.
Die meiste der Vorhut hat sich später verzogen. Und der Kapitän der HMS Africa dachte durch den Rauch, dass die Santissima Trinidad die Flagge gestrichen hätte. Flagge streichen heißt ja was?
Dass sie ihr kleines Bärboot entsenden.
Genau, dass sie das Prisenkommando losschicken. Auf der Santissima Trinidad angekommen, kommt das Prisenkommando hoch und wird freundlich darauf hingewiesen, dass man ja noch mitten im Kampf ist und sich bitte verziehen soll. Das Prisenkommando nimmt darauf ihre Beine in die Hand und fährt wieder zurück zu Afrika und sagt, nee, die sind noch mitten im Kampf.
Ah, oh Gott, oh Gott.
Also da, nur mal um das Chaos und da hat keiner eine Ahnung.
Ja, vor allem, oh, komm, komm. Viertelstunde noch,
und die wieder her. Und die Neptuno, die ja die HMS Africa verfolgt hatte, hatte diese in dem Rauch aus den Augen verloren und geriet plötzlich zwischen die HMS Minotaur und die HMS Spartiat. Das waren die letzten Schiffe der Weather Column, also wirklich alle waren im Kampf. Damit war ihr Schicksal komplett besiegelt und innerhalb von wenigen Minuten strich sie auch die Flagge, weil sie von zwei Seiten komplett umgeholzt wurde. Bei der Flucht gerät, also die HMS Africa gerät in einen Zweikampf mit der weitergefahrenen Intrepide und wird dann von der HMS Orion unterstützt. Bei der Flucht gerät die Intrepide vor die HMS Ajax und wird komplett zerschossen. Die San Agustin streicht in der Zeit die Flagge gegen die HMS Leviathan. Ich werde jetzt einfach nur nochmal...
Also es scheint so, als wenn die Briten durchaus dominieren.
Im Nahkampf tun sie das und... Das britische Schiff, die HMS Belisle, wehrt sich verzweifelt gegen insgesamt 5 Schiffe, nicht zur selben Zeit, aber wird dabei stark in Mitleidenschaft gezogen. Der Kapitän der HMS Tonnant wird verletzt und die HMS Tonnant völlig entmastet. Doch sie schafft es trotzdem, einen weiteren Enterversuch der Algeciras abzuwehren und sogar das Duell zu gewinnen. Ich mache jetzt einfach nur nochmal Lichtblicke von der gesamten Schlacht. Die HMS Colossus... Ihrem Namen getreu, Colossus ringt zuerst die Swiftshire nieder und zerschießt danach die Bahama. Die HMS Bellerophon stürzt sich auf die Monarca, die der bald darauf kapituliert, die HMS Achilles, besiegt die Argonauta vollends und danach die Berwick, die bereits von der Defense angeschlagen wurde. Also, ich kann das jetzt mal alles zusammenfassen.
Die spannende Frage ist doch, was mit dem Trinidad, oder?
Mit der Santissima Trinidad, das kommt.
Trinidad, ja.
Die Vorhut, also jetzt nur nochmal genau, die Vorhut beschließt sich endlich zu wenden, doch als sie zurückläuft Richtung Zentrum, formieren sich die HMS Minotaur, die Spartiat, die Agamemnon und die Ajax zu einer schützenden Linie und verhindern halt, dass die Vorhut zum Zentrum kommt. Und das erkennt die Vorhut und dreht letztendlich ab. Villeneuve auf der Bucentaur bleibt wie durch ein Wunder, obwohl er die ganze Zeit an Deck ist, unverletzt, obwohl die HMS Neptune, die HMS Leviathan und die Conqueror auf die Bucentaur die ganze Zeit geschossen haben. Er kapituliert und gerät in Gefangenschaft. Die Colossus empfängt die Prise übrigens. Und jetzt, die Santissima Trinidad muss ebenfalls gegen zu viele Feinde kämpfen und kapituliert am Ende. Die Kapitäne der San Juan Nepomuceno, der Bahama, der Montanes und der Neptuno wurden allesamt getötet. Die Vorhut sieht die Schlacht verloren und verlässt das Schlachtfeld. Die Zweikämpfe nehmen ein Ende. Sogar Gravina, der einen Arm verlor, überlebte, also ne, der spanische Admiral,
ja,
verlor einen ganzen Arm durch eine Kanonenkugel, aber überlegte die Schlacht und sein Schiff, die Principia die Asturias, wurde von der Fregatte Themis abgeschleppt und konnte dann sogar vom Schlachtfeld fliehen. Obwohl er nur einen Arm hatte. Und ja. Und so schafften es nur die San Leandro, die San Justo, die San Francisco de Asís, die Montanes, die Rayo, die Principia de Asturias, die Neptune, die Indomitable, die Pluton, die Hero und die Argonaut konnten nur fliehen. Nur die Schiffe von den insgesamt 33 Schiffen schafften es zu fliehen. Insgesamt fielen 17 ganze Schiffe in die Hand der Engländer. Nelson erfährt noch von dem britischen Sieg und stirbt dann schließlich um 16.30 Uhr mit den Worten: Jetzt bin ich zufrieden, Gott sei Dank, ich habe meine Pflicht getan. Die Schlacht endet mit der Explosion der Achill, also das Pulverfass explodiert, und damit ist es das einzige Schiff, was in der gesamten Schlacht gesunken ist. Also nur ein Schiff ist gesunken.
Welches ist das nochmal?
Die Achill.
Okay.
Welches Problem kommt aber jetzt noch auf die Seeleute hinzu? Ich weiß, es ist jetzt viel dazwischen passiert.
Du meinst, es ist ja gut an dem Kap, da kam irgendwie ein Wind, ne? Ein
genau, Sturm, genau, richtig. Jetzt kommt ein gewaltiger Sturm, näherte sich.
Da haben sie zumindest keine Flaute mehr.
Nee, es ist zumindest keine Flaute mehr, das ist richtig. Und ein gewaltiger Sturm näherte sich den armen Seeleuten. Und alle Schiffe waren beschädigt, also wirklich ausnahmslos alle waren beschädigt und mussten irgendwie sturmtauglich gemacht werden, nur noch mit Hälfte der Mannschaften. Es waren super viele Verletzte.
Alles kaputt vor allem.
Es musste alles, war alles kaputt, musste gepflegt werden. Die gleichzeitig musste man ja noch die Prisen, also die erbeuteten Schiffe irgendwie kontrollieren, Verletzten versorgen, wie ich gesagt habe, die Gefangenen unter Kontrolle halten. Und also so logistisch war das jetzt alles. Collingwood übernahm das Oberkommando nach Nelson, weil der verstorben ist. Und der Kampf von Trafalgar ging also in die zweite Runde. Und eine ganze Woche kämpften die Elemente gegen die Seeleute, die immer noch total entkräftet nach erstens einer fünfstündigen Schlacht und dann noch durch den Sturm die Hölle durchleben mussten. Und die Briten verloren aber eine Meisterleistung, kein einziges ihrer Schiffe, doch für die Prisen kam es in vielen Fällen zu spät. Hilflos trieben die erbeuteten Schiffe mit hunderten Verletzten an Bord umher. Man versuchte, die Schiffe abzuschleppen, sie aus dem Sturm zu ziehen. Franzosen pumpten Wasser neben den Briten aus den Schiffen raus. Diese jedoch eher wegen den Schiffen und nicht wegen den Franzosen, die da drauf waren. Taue wurden gekappt und genau, damit wurden die Schiffe dem eigenen Schicksal überlassen. Und das größte Schlachtschiff der Welt, die Santissima Trinidad, sank in dieser Woche mit hunderten Verletzten an Bord.
Oh.
Und ward nie wieder gesehen.
Wollen wir tauchen gehen danach?
Also, man weiß schon, wo sie liegt, ja, aber okay, für gut. Die Zeit. Es kam nach Trafalgar noch zu mehreren Schlachten, wo also die letzten Schiffe, auch die von der Forward entkommen waren, auch noch vernichtet wurden. Und genau, so wurde dann quasi auch die Trafalgar-Flotte komplett vernichtet. Und vielleicht erinnert man sich, man verlor die Formidable, die Duguantor, die Scipion, die Swiftsure, die San Idolfense, die Monarca, die Rayo, die San Augustin, die Neptuno, die Eigel, die Bucento, die Redoutable, die Achille, die Indomitable und die San Francisco, die Aziz.
Okay.
Diese ganzen Schiffe sanken. Okay. Oder wurden
kriegen. Wir werden sie vermissen.
In Gefangenschaft. Und in der Schlacht selber übergaben die Spanier und Franzosen, wie gesagt, 17 Schiffe. Und insgesamt verloren sie mit den Nachfolgeschlachten 21 Schiffe und damit eine vernichtende Niederlage. Und der Rest blieb in Cadiz. Und später, als sich Spanien von Frankreich lossagte, übernahmen die Spanier auch die restlichen französischen Schiffe in Cadiz. Und damit war das Ende von Trafalgar. Die Verluste. Die Briten verloren 449 Mann.
Das ist gar nicht so viel.
Das ist nicht so viel. Und 1400 wurden verletzt. Frankreich verlor mehr als 3000 Seemänner, 3000 Tote und mehr als 1000 wurden verletzt. Also ein klares Indiz für die Überlegenheit der Briten auf See.
Sie haben die Briten über Nelson verloren.
Die Spanier verloren 1000 Mann und 1400 wurden verletzt und insgesamt gerieten, habe mehrere Quellen gefunden, aber jetzt einfach mal 20.000 Seeleute in Gefangenschaft. Für zwei Länder ein immenser Verlust, das kann ich gar nicht genug betonen. Und der britische Sieg war von enormer Bedeutung und markierte den Beginn einer über 100-jährigen britischen Seehegemonie. Napoleon sollte nie einen Fuß auf englischen Boden setzen. Er sollte nie wieder eine Invasionsidee haben.
Auch nicht mehr von Urlaub so?
Auch nicht mehr von Urlaub so. Und Nelsons Erbe. Die Leiche von Nelson wurde in ein Fass voller Brandy, also Alkohol, sehr hochprozentig, gesteckt und nach England gebracht. In Portsmouth, in England, wurde er obduziert und seine Kugel herausgenommen. Heute kann man sie auf Schloss Windsor sehen. Seine durchschossene Uniform liegt im Marinemuseum in Greenwich. Er wurde in einem Sarg, der aus dem Hauptmast der Lorient, weißt du noch? Aboukir, das Schiff, was explodiert ist. Hat man aus dem Mast einen Sarg gemacht und ihn da reingemacht.
Das ist cool, wenn so Sachen Särge oder Gegenstände in Historie haben.
Das ist ziemlich. Und dort wurde er am 9. Januar 1806 in der St. Paul's Kathedrale bestattet und auch
St. Paul's Cathedral, die kennt man sogar.
Cathedral, ja, stimmt, ich bin auch dumm. Und auch Villeneuve war anwesend bei der Beerdigung, weil er Gefangener war in England. Er als Admiral wurde natürlich anders behandelt als die normalen Seeleute. Und es entwickelte sich ein richtiger Personenkult um Horatio Nelson, der Mann, den die Briten zur Seemacht der Welt gemacht hatte, als größter Seemann bezeichnet wurde und Napoleon für immer von den Inseln verbannt hat.
Bis heute gewinnt der neue Anhänger, zum Beispiel dich.
Es wurden hunderte Gemälde von ihm angefertigt, von Trafalgar wurde zum Mythos. Eine 56 Meter hohe Säule steht heute noch Also des Nationalhelden steht heute noch mitten in London, der Trafalgar Square. Ein riesiger Platz mitten in London, der extra nach der Schlacht benannt wurde. Und die Nelson Column, also die Nelson-Säule, wo Nelson oben auf der Säule thront, die wirklich 56 Meter hoch war. Er war und ist auf Tellern, auf Tassen, auf Büsten, auf Taschen, auf Mützen, auf alles. Er ist ein richtiges, es gibt tausende Instagram-Accounts, Bilder, alles. Auch die HMS Victory, auf dem Schiff, auf dem Nelson bei Trafalgar siegte, gibt es als einziges Linienschiff noch, was heute so besteht, wie es damals bestand. Sie liegt im Museum in Portsmouth und ist noch immer das offizielle Flaggschiff des ersten Sea Lords der Royal Navy. Also immer noch ein gewaltiger Status. Ein Nationalheld war geboren, der sich mit dem Tod, als er über Deck ging, für immer verewigt hat. Auf der, wirklich die Gemälde, da liegt er unter Deck und da alles um ihn rum ist dunkel und er wird als Lichtgestalt richtig
Das ist schon
dargestellt.
Jesus
Ja,
ähnlich.
wirklich, das musst du dir mal anschauen. Das ist ziemlich krass. Oder auf der Victory ist heute genau markiert, wo er erschossen wurde und das kann sich jeder heute ansehen. Und wie gesagt, Kugel und alles ist erhalten. Also ein Nationalheld wurde vielleicht auch dadurch, ziemlich wahrscheinlich dadurch, dass er in der Schlacht gestorben wurde, zu einem Märtyrer, zu einem,
Ja,
zu
ein
einem,
Symbol der Nation.
genau, zu einem wirklichen Nationalheld, wie man das so sagen kann. Doch Villeneuve. Villeneuve wurde 1806 dann freigelassen von den Briten und er wollte nach Paris zurückkehren und dort Rechenschaft ablegen. Doch dort kam er nie an. Im Gasthaus bei Rennes fand er einen mysteriösen Tod, der bis heute nicht geklärt ist. Es
Oh.
steht die Vermutung im Raum, dass Napoleon ihn hat umbringen lassen, den schändlichen Admiral, denn die französische Propaganda hatte tatsächlich aus der totalen Niederlage einen Sieg gemacht in Frankreich, der erst mehrere Jahre später, dass man das halt kein Sieg war. Und die Propaganda hat sich sogar so weit dazu emporgehoben, dass sie gesagt haben, Villeneuve hätte Nelson im Zweikampf getötet.
Okay, das ist wirklich sehr weit hergeholt. Aber gut, durch mangelnde Kommunikation kriegst du natürlich
Genau.
sowas hin, ne?
Und deswegen, damit Villeneuve, damit das, die Spuren von Trafalgar beseitigt werden, könnte es sein, dass Villeneuve umgebracht wurde. Vielleicht starb er auch einfach nur an einem Herzinfarkt und das, was ich gerade gesagt habe, ist egal. Also,
Humbug.
dass er auf mysteriöse Weise zu Tode kam, aber die Vermutung steht auf jeden Fall im Raum. Nelson wurde zur Legende genauso wie der Ort Trafalgar. Napoleon verlor auf See und die Briten herrschten bis zum Zweiten Weltkrieg über die Weltmeere. Es galt von nun an: Rule Britannia, Britannia rule the waves. Herrsche Britannien, Britannien herrsche über die Wellen.
Ein sehr schönes Ende.
Amen. So, das war die Schlacht von Trafalgar.
Gut, sehr schön. Ich fand die Antwort besonders gut. Wir freuen uns, dass ihr euch das angehört habt, die Folge. Feedback haben wir auch letzte Folge schon erwähnt. Sehr gerne über Instagram, über unsere Google-Adresse geschichtsgulasch@gmail.com. Über Spotify kann man jetzt auch Feedback geben. Haben wir auch erst kürzlich erfahren. Da freuen wir uns auch. Ja. Gut. Ein schönes Wochenende.
Und bis zum nächsten Mal.